Ich möchte euch aber zuerst mal Ephesus, die Stadt in Ephesus vorstellen und mal ein bisschen Vergleich ziehen zu uns, bevor wir in die Predigt einsteigen. Also Ephesus, muss man wissen, für die Predigtreihe war eine Großstadt in der heutigen Türkei, könnt ihr hier sehen. Hatte ca. 250.000 Einwohner, was extrem groß war für die damalige Zeit im Vergleich. Jerusalem hatte zu der Zeit Jesu ungefähr 30.000 Einwohner. Ephesus war zu den Zeiten von Paulus schon entschieden größer, 250.000 Einwohner. Wenn man das vergleicht mit Mannheim, wir sind die zweitgrößte Stadt hier in Baden-Württemberg. Also wenn man über Mannheim redet, hört man ganz oft zweitgrößte, zweitmeiste, zweitbeste. Und für Baden-Württemberg sind wir die zweitgrößte Stadt. Wir haben momentan 306.088 Einwohner in Mannheim. Mannheim ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar. Da leben momentan um die 2,3 Millionen Menschen. Also eine starke Ähnlichkeit Ephesus als Großstadt und auch Mannheim als große Stadt und als Metropolregion. Und Ephesus war aufgrund des Hafens wirtschaftlich gesehen eine sehr wichtige Stadt. Ihr seht hier die Straße, die zum Hafen führte. Irgendjemand hat das Wasser geklaut. Ich weiß nicht, wer es war. Sie suchen auch heute noch. Also da, wo der Pfeil hingeht, das ist der Weg zum Hafen hin. Und hinter diesem Weg war eigentlich früher das Wasser. Es war eine sehr wichtige Stadt, nicht nur aufgrund des Hafens, sondern auch, weil es sehr Multikulti war. Das nächste Bild, da seht ihr die römische Celsus-Bibliothek, die wurde etwas später aufgebaut, eine mehrstöckige Bibliothek. Es war ein kulturelles Zentrum Ephesus und ähnlich ist es mit Mannheim. Mannheim hat einen der wichtigsten Binnenhäfen Deutschlands. Allein 500 Unternehmen sind im Hafengebiet angesiedelt und da arbeiten 20.000 Arbeiter und Arbeiterinnen. Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, es ist der zweitgrößte Binnenhafen Deutschlands. Also auch Mannheim hat einen sehr wichtigen Hafen und der Hafen spielt eine große Rolle wirtschaftlich gesehen in Mannheim. Nächstes Bild, das ist das Amphitheater in Ephesus, sehr beeindruckend, wenn man da drin steht. Das hat Sitzplatzmöglichkeiten für 25.000 Menschen. Da haben Theatervorführungen stattgefunden, wenn gerade das Theaterteam im Urlaub war, dann wurden Menschen den Tieren vorgeworfen, das war auch ein großes Spektakel. Und im Vergleich dazu, wir haben die SAP Arena, ich habe jetzt das Foto nicht, aber vielleicht das nächste hier, also so ungefähr sah es damals aus, das Amphitheater in Ephesus, so steht es jetzt nicht mehr da, das Foto davor zeigt es, wie es heute aussieht. In der SAP Arena in Mannheim, da haben wir im Vergleich zu dem Amphitheater relativ wenige Plätze. Die SAP Arena bietet 10.000 Sitzplätze und nochmal so ungefähr 3.600 Stehplätze. Ihr könnt es also mal ein bisschen vergleichen. Ephesus 25.000, Mannheim 13.000. Also da war Ephesus sogar nochmal ein ganzes Stück größer als wir. Ephesus war aufgrund des Hafens sehr multikulti als Stadt. Es war eine sehr international geprägte Stadt. Auch da können wir als Mannheim nicken und sagen, ja, Mannheim ist auch sehr international geprägt. Ich habe mal geguckt auf der Homepage von Mannheim. Da steht, 40% der Mannheimer Einwohner haben einen Migrationshintergrund und 22% der Mannheimer haben keinen deutschen Pass. Also ein Fünftel der Mannheimer Einwohner sind keine Deutschen. Und über 160 Nationen sind in Mannheim vertreten. Also auch wir können sagen, wir sind sehr international geprägt. In Ephesus war es damals so, dass Ehebruch oder Treue für die Einwohner in Ephesus nicht so ein großes Thema war. Sowohl Ehebruch als Negativwert oder Treue als Positivwert. Es war nicht großes Thema. Es war ganz normal, dass man, wenn man verheiratet ist, dass die Frau zu Hause ist und also nicht nur zu Hause ist, sondern zu Hause verweilt auch. Während der Mann keine Gewissensbisse hatte, dann auch noch eine Freundin nebenher zu haben, die eben außerhalb des Zuhauses dann sich aufhielt oder zu Prostituierten zu gehen. Und auch da sehen wir das ähnlich hier in Mannheim bei einer aktuellen Umfrage. Also es ist nicht nur Mannheim, sondern es ist Deutschland, haben weit über die Hälfte der befragten Männer zugegeben, schon mal einen Seitensprung in ihrem Leben gewagt zu haben. 57% von denen, die es zugegeben haben, haben auch gesagt, das war nicht das erste Mal. Es gibt andere Umfragen, also repräsentative Umfragen, wo über 80% der Männer gesagt haben, hey, ich war schon mal untreu in meinem Leben. Also es waren nicht bloß die bösen Griechen, sondern es sind auch die bösen Deutschen und die bösen Europäer, die irgendwie das nicht auf die Reihe kriegen. Auch da sehen wir eine Parallele. Und vor allem war Ephesus dafür bekannt, dass es das Zuhause des Artemis-Kultes war. Wir haben hier eine Statue dieser Göttin Artemis, und ihr kennt vielleicht auch aus der Apostelgeschichte die Story, wo die Epheser, die Schmiede, die vom Tempel kleine Modelle angeboten haben, die haben einen Aufstand geprobt, weil Paulus und das Christentum ihr Geschäft gefährdet hat. Und 2 Stunden lang standen sie da und haben gerufen: Groß ist die Artemis der Epheser. Das hier ist Artemis. Die Epheser haben geglaubt, dass Artemis vom Himmel gefallen ist, diese Statue vom Himmel gefallen ist, und dass diese Göttin, eine Fruchtbarkeitsgöttin, ihre Hauptgottheit ist. Und wenn man Mannheim betrachtet, wir sind keine Artemis-Kultanhänger, aber auch Mannheim punktet enorm, wenn es um nichtchristliche Religionen und Kulte geht. Wir haben die Yavuz Sultan Selim Moschee, sie ist die zweitgrößte Moschee Deutschlands. Also, wir haben jedes Jahr die Esoterik-Tage in der Rheingoldhalle, das ist die Halle, die wir nicht genommen haben, weil sie viel zu groß wäre für uns. Ich habe dort angerufen, nachgefragt, wie viele Menschen da kommen. Die konnten mir das leider nicht sagen, haben mir aber angeboten, mir sehr viel Informationsmaterial zuzuschicken. Ich habe abgelehnt. Auch Mannheim ist religiös gesehen pluralistisch geprägt. Durch den Artemis-Kult, durch diesen Fruchtbarkeitsgöttinnen-Kult gab es in Ephesus ein florierendes Prostitutionsgeschäft, und nicht einfach nur zum Gelderwerb, sondern es war ganz normal, dass im Artemis-Tempel Priesterinnen sich prostituiert haben als religiösen Akt. Und auch für Mannheim ist Prostitution ein großes Thema. Mannheim hat eine ganze Straße für die Prostitution, die Lupinenstraße. Das ist eine Straße, die besteht aus 18 Häusern. Knapp 240 Wohnungen in diesen 18 Häusern, die alle dafür genutzt werden, um weibliche Körper zum Sex gegen Bezahlung anzubieten. Es gibt Schätzungen, die sehr weit auseinandergehen, dass in Mannheim zwischen 500 und 1200 Frauen als Prostituierte arbeiten. Die Dunkelziffer ist schwer zu schätzen, aber es ist Untergrenze wahrscheinlich 500 oder bis zu 1200 Frauen, die momentan in Mannheim sind, meist aus osteuropäischen Ländern, die in sexueller Versklavung leben. Also ihr seht, Ephesus und Mannheim hat einiges an Parallelen. Ich hätte noch mehr aufzählen können, aber was mir einfach wichtig ist, wenn wir in die Epheser-Predigtreihe reingehen, dann wollen wir nicht uns angucken, was hatte Paulus damals und dort zu den Ephesern gesagt. Wir wollen uns nicht nur diese Frage stellen, die müssen wir uns natürlich stellen, wir wollen aber weitergehen und sagen, okay, was hat Paulus durch den Epheserbrief zu uns zu sagen? Die Metropolgemeinde in Ephesus, die Metropolgemeinde in Mannheim, der Kontext ist sehr ähnlich. Wir sind Menschen, die viele von uns kommen aus einem heidnischen Hintergrund, aus einem nichtchristlichen Hintergrund. Viele von uns leben, oder eigentlich alle leben, in einem heidnischen Umfeld. Und täglich müssen wir uns mit diesem heidnischen Umfeld auseinandersetzen. Deshalb wollen wir uns den Epheserbrief mal genauer angucken. Und deshalb heißt auch unsere Predigtreihe zum Epheserbrief ganz plakativ: Wir sind Ephesus. Um uns immer vor Augen zu halten, das, was wir da lesen und die Probleme, die da angesprochen werden, und die Ratschläge und die Anleitungen, die dort gegeben werden im Epheserbrief, die sind für uns. Oh, jetzt habe ich so eine schöne Schriftart runtergeladen, jetzt läuft die nicht auf dem Computer. Egal. Wir sind Ephesus. Also die Punkte, die Paulus anspricht, sind Punkte, die auch uns heute aktuell ansprechen. Er spricht über die Größe und über die Allmacht und über die Liebe und die Gnade Gottes. Er spricht im Epheserbrief darüber, was diese Eigenschaften Gottes mit unserem alltäglichen Leben zu tun haben, wie wir unseren Alltag leben sollen. Er schreibt über die Gemeinde, wie sie ist, was sie ist, wie sie funktioniert, was er mit ihr vorhat, was Gott mit der Gemeinde vorhat. Er schreibt über zwischenmenschliche Beziehungen, das wird total spannend, und wie sie funktionieren können. Paulus schreibt über den geistlichen Kampf, in dem wir als Christen stehen, und wie wir als Christen im geistlichen Kampf bestehen können. Aber als Einstieg in den Epheserbrief spricht er ein Thema an, das sehr, sehr interessant auch ist für unsere Kultur, für unsere postmoderne Kultur, in der wir drin sind, und zwar das Thema unsere Identität. Deshalb haben wir auch die Predigtreihe Wir haben die Predigtreihe untergliedert in Unterthemen, und der erste Abschnitt dieser Epheser-Reihe ist unter titelt mit dem Titel Empfangen E. Identität. Empfangene Identität, das ist der Abschnitt 1, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10, schreibt Paulus über die Größe Gottes und über unsere Identität. Und wenn ihr in die Zeitungen reinguckt, wenn ihr im Fernsehen guckt, dann wird euch immer wieder das Thema Identität, wer bin ich, was bin ich, wie bin ich, worin gründet sich meine Identität, begegnen. Empfangene Identität. Also die Frage nach der eigenen Identität ist absolut grundlegend für dich und mich. Jeder Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens nicht nur einmal, sondern häufig die Frage, wer bin ich? Ihr kennt die drei Fragen, wer bin ich? Woher komme ich und wohin gehe ich? Das sind die drei existenziellen Fragen des Menschseins und jeder von uns sucht eine Antwort darauf. Wer bin ich? Was bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was wir uns über uns selbst denken als Christen, was wir über uns selbst denken als Menschen generell oder als Gemeinde, als Gruppe, wie wir uns selbst uns definieren, ist grundlegend für unser Leben, für unseren Alltag. Ist grundlegend für das, wie wir leben, das, was wir tun und das, wie die Menschen uns sehen. Du kannst dir heute Morgen selbst die Frage stellen, was würdest du antworten auf die Frage, wer bist du? Wer bist du? Was würdest du als erstes antworten? Ein Kind Gottes. Wenn mein Vater auf der Straße gefragt wird, wer bist du, dann sagt er, ein Kind Gottes. Das ist schon richtig, aber ich glaube, das ist nicht die Antwort, die wir geben. Es ist, glaube ich, nicht das, was uns definiert. Das ist, glaube ich, nicht das, was unser Selbstbild prägt. Wir würden anfangen, wenn ich gefragt werde, wer bist du, was bist du, dann sage ich erstmal, ich bin Deutscher, ich bin Lehrer, ich bin Gemeindeleiter, ich bin Ehemann, ich bin Vater. Es gibt ganz verschiedene Antworten auf die Frage, wer oder was bist du? Und wir wollen uns in den nächsten Wochen angucken, was Gottes Wort uns sagt, was wir sind. Was Gott jedem Einzelnen heute Morgen zusprechen möchte, glaube ich, ist Folgendes, weil es in der Bibel sehr, sehr häufig erwähnt wird. Wenn Gott gefragt wird, wer bist du? Also nicht, wer bist du Gott, sondern wer ist der Simon oder wer ist die Silke oder wer ist die Martha? Dann kommt auf jeden Fall eine Antwort. Und zwar Martha ist oder Simon ist oder Silke ist Imago Dei, ist geschaffen nach meinem Bild. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, bevor wir loslegen mit dem Predigtext, möchte ich dir sagen, hey, du bist einzigartig unter den Geschöpfen, du bist geschaffen nach dem Bild Gottes. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde oder als Abbild von uns oder nach unserem Bild. Also du bist anders als mein Hund Samson. Okay? Als Mensch bist du geschaffen im Bild Gottes. Und das kann vieles Verschiedenes heißen, aber eine Sache, die uns unterscheidet von allen anderen Geschöpfen, unter dem Himmel ist zum Beispiel die Fähigkeit, Gott zu begegnen. Die Fähigkeit, mit Gott eine Beziehung aufzubauen. Du bist geschaffen im Bild Gottes. Wenn du dich fragst, wer oder was bin ich, lautet die erste und grundlegende Antwort, du bist etwas ganz Besonderes. Als Gott dich gemacht hat, hat er dich nach seinem Bild geschaffen. Und ich möchte dich bitten, das heute Morgen aufzunehmen als grundlegende Aufgabe für deinen Alltag, das zur Grundlage, zum Fundament deiner Identität zu machen. Johannes Calvin hat es sehr schön verglichen, er hat gesagt, wir Menschen sind als Spiegel gemacht, die Gottes Gesicht widerspiegeln sollen. Das ist deine Berufung. Du bist im Bild Gottes geschaffen als ein Spiegel, der Gott reflektieren soll. Und was anderes, was Johannes Calvin in dem Zusammenhang gesagt hat, ist Folgendes, was wir hier jetzt gleich auf den Folien sehen. All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde zweierlei Dinge, die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Wenn wir Gott erkennen und uns selbst erkennen, dann sind wir weise Menschen. Ich möchte euch noch was anderes vorlesen aus diesem Buch hier, Die innere Burg von Teresa von Avila. Und sie hat Folgendes gesagt. Nicht wenig Elend und Verwirrung kommen daher, dass wir durch eigene Schuld uns selber nicht verstehen und nicht wissen, wer wir sind. Erschiene es nicht als eine schreckliche Unwissenheit, wenn jemand keine Antwort wüsste auf die Frage, wer er ist, wer seine Eltern sind und aus welchem Land er stammt, wäre das nicht ein Zeichen von eigenartiger Unwissenheit? Wenn wir uns nicht darum kümmerten, zu erfahren, was wir sind. Ich möchte uns einladen als Gemeinde, uns in den nächsten Wochen als Persönlichkeiten, aber auch als Gruppe, uns diese Aufgabe zu stellen, auf die Suche zu gehen nach dem Wer, nach dem Was, wer bin ich, was bin ich und wer oder was ist meine Familie. Ein Christ, der nicht weiß, wer er ist, was er ist und wer seine Familie ist, der ist arm dran. Also der Schlüssel zu einem Leben, zu einem christlichen Leben, das erfüllt ist, ist die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis, wer man selbst ist. Das ist so der grundlegende Gedanke für unsere Predigtreihe. Du musst wissen, wer du in Christus bist. Und das wusste auch Paulus und deshalb hat er den Einstieg des Epheserbriefs diesem Thema gewidmet. Und ich lese euch die Begrüßung vor. Ich habe die Ehre, über die Begrüßung des Epheserbriefs zu predigen. Und es ist sehr, sehr cool, dass wir die nicht einfach überspringen, weil da schon einiges drinsteckt. Und zwar findet ihr die Begrüßung des Epheserbriefs am Anfang des Epheserbriefs, okay, in Vers 1. Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Kapitel 1, Vers 1 und 2. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus und Gläubigen an Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das war's schon. Das ist ein ganz normaler Anfang eines antiken Briefes. Es steht der Absender da und es steht der Empfänger da und es steht ein Segensgruß da. In diesem Text, so kurz er vielleicht ist, stecken relativ viele Punkte, über die man predigen könnte. Ich habe mich entschieden, nur über zwei Punkte zu sprechen, weil sie uns hinführen zu den nächsten Predigten, wo es um das Thema meine Identität in Christus geht. Und die Punkte lauten: erstens, du hast deine Identität empfangen. Und zweitens, deine Identität beruht auf Gottes Gnade. Ich finde es relativ genial, dass Paulus hier an Menschen schreibt, die aus einem absolut heidnischen Background kommen, die in einem heidnischen Background aufgewachsen sind, den ganzen Mist, den sie jetzt als Sünde sehen, selbst mitgemacht haben höchstwahrscheinlich und die immer noch in ihrem Alltagsleben sich mit diesem Umfeld auseinandersetzen müssen. Und trotzdem beginnt Paulus, oder was heißt trotzdem, wahrscheinlich gerade deshalb beginnt Paulus seine Begrüßung und nennt er seine Adressaten an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Das ist deine Identität als Christ. Deine Identität als Christ ist, du bist ein Heiliger, nicht in Ephesus, sondern in diesem Fall in Mannheim. Du bist eine Heilige für Gott. In keinem anderen Brief im Neuen Testament kommt das Wort Heiliger oder Heilige so häufig vor wie im Epheserbrief. Also Paulus wollte hier was unterstreichen, wollte hier was betonen. Als Heilige werden in der Bibel die bezeichnet, die an Jesus Christus glauben und die Teil einer Gemeinde sind. Das Wort Hagios, was da steht, heißt so viel wie rein oder wie tadellos oder wie geweiht und ausgesondert für Gott. Also wenn du ein Christ bist, dann wurdest du ausgesondert für Gott. Du bist ein Heiliger, eine Heilige, was so viel heißt wie du bist von Gott ausgesondert worden für ihn. Du weißt selbst, dass du ein Heiliger bist, heißt nicht, dass du ohne Sünde bist. Es heißt, du bist von Gott ausgesondert worden für sich, für ihn. Du gehörst jetzt ihm. Du wurdest zu etwas Heiligem gemacht. Im Alten Testament wurden Gegenstände oder Gefäße geheiligt, um im Tempel eingesetzt zu werden. Also Gefäße und Gegenstände wurden ausgesondert, damit sie im Tempel, im heiligen Tempel dienen könnten. Der Gegenstand war dabei vollkommen passiv übrigens. Er wurde geheiligt, also schon grammatikalisch gesehen. Das Gleiche gilt für uns Christen. Wir erarbeiten uns nicht unsere Heiligung, wir erarbeiten uns nicht unsere Heiligkeit, sondern wir empfangen unsere Heiligkeit von Gott. Die Gefäße im Tempel qualifizierten sich nicht durch ihre Heiligkeit zum Dienst im Tempel, sondern die Heiligung, die Heiligsprechung hat die Gefäße qualifiziert, im Tempel eingesetzt zu werden. Und genauso ist es mit dir und mir. Deine Identität als Heiliger ist eine empfangene Identität, keine erarbeitete Identität. Also du wirst nicht ein Heiliger dadurch, dass du ohne Sünde bist. So stell dir vor, Gott sagt, hey, die Astrid, die ist ohne Sünde, die mache ich jetzt zu einer Heiligen. Du wirst ein Heiliger, weil dein Retter ohne Sünde war. Das macht einen Riesenunterschied. Du wirst nicht heilig durch Sündfreiheit, du wirst heilig durch den sündfreien Retter, der für dich ans Kreuz gegangen ist, damit du ein Heiliger genannt werden darfst. Du wirst kein Heiliger aufgrund deiner Perfektion, sondern du wirst ein Heiliger aufgrund der Perfektion der Person, die für dich gestorben ist, Jesus Christus am Kreuz. Die Perfektion, die Gerechtigkeit, die Sündfreiheit Jesu ist deine Heiligkeit und nicht dein eigener Verdienst. Also dein Heiligenstatus ist Beziehungssache. Und das ist, was Paulus in Vers 2 beschreibt. Er schreibt, hey, ihr seid die Heiligen, und in Klammer, das ist Beziehungssache, denn ich schreibe an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen an Christus Jesus. Er sagt nicht, ich schreibe an die Heiligen, die es geschafft haben, sondern ich schreibe an die Heiligen, nämlich die Gläubigen an oder in Christus Jesus. Also alles dreht sich um Jesus. Wenn wir diese Predigtreihe durchpredigen, es dreht sich um Jesus und um sonst nichts. Alles dreht sich um ihn. Jesus plus nix ist alles. Also bitte nimm diesen Punkt heute Morgen als erstes und als wichtigstes mit. Du bist heilig für Gott. Du bist etwas Besonderes für Gott. Du bist wie ein Gefäß, das für den Tempel heilig gemacht wurde. Du bist gerecht vor Gott, wenn du an Jesus Christus, deinen Erlöser, glaubst. Du bist für Gott heilig, wenn du an Jesus Christus glaubst. Oder das Wort, das hier mit gläubig übersetzt wird, heißt so viel wie vertrauend oder festhaltend. Also du gehörst zu Gott als sein heiliges Kind, wenn du vertrauend an Jesus Christus festhältst. Und dazu möchte ich euch ein Zitat aus einem anderen Buch vorlesen. R.C. Sproul, Die Heiligkeit Gottes. Und da lese ich euch was vor. Aus dem Kapitel, ihr sollt heilig sein. Und da schreibt er, die Bibel bezeichnet alle Christen als Heilige. Jeder, der zum Volk Gottes gehört, erfreut sich dieses Titels. Es wirkt befremdend auf uns, dass Gläubige, die noch mit allen möglichen Sünden zu kämpfen haben, Heilige genannt werden. Wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, verwirrt es uns manchmal, dass er seine Leser als Heilige anredet und sie dann wegen ihres falschen und sündigen Verhaltens tadelt. 1. Korintherbrief, er beginnt mit der Anrede, ihr seid die Heiligen, und den restlichen Brief benutzt er damit, sie zu rügen für ihre Sünde. Die Heiligen der Bibel werden so genannt, weil Gott sie abgesondert und zur Reinheit berufen hat, nicht weil sie von sich aus gut wären. Können wir, wenn wir über Heilige sprechen, in den nächsten Wochen im Hinterkopf behalten, hey, diese Heiligkeit ist keine verdiente, selbstgerechte Heiligkeit. Diese Heiligkeit ist eine empfangene, eine aus Gnade empfangene Heiligkeit. Und du darfst dich einen Heiligen, eine Heilige nennen, weil Gott für dich ist. Wie immer weiß ich auch heute nicht, mit welchen Gefühlen und Gedanken du gekommen bist. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo der Heilige Geist dich heute Morgen abholen möchte. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen wertlos und unbedeutend. Vielleicht vergleichst du dich mit anderen und du kommst zum Schluss, so unterm Strich bin ich die grauste Maus der Gemeinde und bin ich am wenigsten effektiv. Wertloser Christ, unbedeutender Christ. Oder vielleicht fühlst du dich einfach langweilig. Du hörst alles, was so los ist in der Gemeinde, was passiert, ist alles spannend, neue Gruppen werden ausgesandt, das ist alles hip und innovativ, wir sind die Gemeinde mit den coolsten Klamotten und mit dem coolsten Lobpreisteam, wir sind einfach alles so super toll und du denkst dir, ja, ich bin der Einzige, der nicht reinpasst, weil ich bin überhaupt nicht hip. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst das so. Übrigens in Klammer, das war alles gerade eben ironisch gemeint. Ich sehe unsere Gemeinde nicht so. Vielleicht siehst du dich als den größten Loser oder die größte Loserin, falls es das Wort gibt. Vielleicht bleibst du mit deiner Leistung weit hinter deinen eigenen Ansprüchen zurück und du bist frustriert über deine Leistungsschwäche heute Morgen. Vielleicht kämpfst du mit Versuchung und Sünde in deinem Leben und du hast ein paar Sünden, von denen du langsam ausgehst, dass du sie niemals überwinden wirst. Oder vielleicht hast du ein Problem damit, dass du auch nicht besser bist als deine nichtchristlichen Nachbarn. Schon mal gedacht? Mein nichtchristlicher Kollege ist ein besserer Arbeiter als ich. Meine nichtchristliche Nachbarin, die schafft es besser, das Haus ordentlich zu halten. Mein nichtchristlicher Nachbar, der ist irgendwie netter zu allen Leuten. Der redet mit jedem in der Nachbarschaft. Und ich? Bist du frustriert damit, dass du auch nicht besser bist als die Nichtchristen? Das ist ein ganz normaler Zustand für einen Christen, okay? Gewöhn dich an den Gedanken und lass den Frust sausen. Als Christ musst du nicht der bessere Mensch sein, du bist der Mensch, der die Vergebung empfangen hat. Oder vielleicht bist du darüber frustriert, dass du es nicht schaffst, ein vollkommenes, sündfreies Leben zu führen. Ich darf dir die frohe Botschaft überbringen, du wirst es niemals hier auf Erden schaffen, ohne Sünde zu sein. Komma, und dafür hat Jesus Christus schon am Kreuz bezahlt. Du bist trotzdem heilig für ihn. Du bist trotzdem wertvoll für ihn. Du musst nicht mehr beweisen, wie gut du bist. Du gehörst Gott schon und er hat sich schon für dich entschieden. Du musst ihm nichts mehr beweisen. Du musst dein Herz vor mir nicht verstecken, sagt Gott. Ich kenne schon und ich liebe dein Herz. Du brauchst dich nicht vor mir schamvoll verbergen. Ich weiß, wie du bist, ich weiß, wer du bist und ich kenne dich in- und auswendig. Und weißt du was? Ich habe meine Gnade schon darüber ausgegossen. Du bist ein angenommenes Kind. Gott sagt zu dir heute Morgen, alles ist gut, ich liebe dich. Kannst du das von Gott annehmen, dass er zu dir sagt, es ist alles gut, ich liebe dich? Und vielleicht denkst du dir, ja, aber. Und Gott sagt, nee, das ist die wichtigste Wahrheit, die du glauben musst heute Morgen. Es ist alles gut, ich liebe dich. Das gilt für dich, wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser ist. Das ist der ermutigende Aspekt der frohen Botschaft, dass, obwohl wir nicht die größten Superhelden sind, uns Gott trotzdem Heilige nennt. Das ist der ermutigende Aspekt an der frohen Botschaft, dass du nicht special sein musst, um für Gott wertvoll zu sein. Du musst nicht perfekt tanzen können, du musst nicht schön singen können, du musst nicht schön Gitarre spielen können, du musst nicht super predigen können, um für Gott wertvoll zu sein. Jeder Christ ein Gitarrist, aber nicht jeder gleich gut. Du musst nicht special sein. Du bist einzigartig gemacht von Gott. Und ich finde, es ist gut zu wissen, wenn man über die Identität nachdenkt, über die eigene Identität, dass sie von Gott empfangen ist und dass sie auf Gottes Gnade allein und nicht auf meiner Extravaganz beruht. Ich glaube, dass wir mit ganz viel Entspannung in die Predigtreihe Epheser reingehen können, weil wir uns ausruhen können in der Tatsache, dass Gott für uns ist und dass er uns heilig und gerecht nennt. Und das ist der zweite Punkt, deine Identität beruht auf Gottes Gnade. Du hast sie empfangen als Geschenk und sie beruht auf Gottes Gnade. Ist es nicht nett von Paulus, dass er, wenn er die Epheser direkt, nachdem er sie Heilige nennt, erinnert er sie an die Gnade Gottes. Ich kann mir das vorstellen, die empfangen den Brief und er fängt an, ihr seid heilig. Und die ersten Epheser so, heilig? Ich? Ja, und fangen sofort an, die Fingernägel zu kauen, ja, und nervös am Ohrläppchen zu zucken. Und es ist doch nett von Paulus, dass er sagt, ihr seid heilig, aber denkt an die Gnade. Okay? Kein Stress, ihr seid heilig, ihr habt die Gnade. Es kommt gleich danach dieser Segenswunsch. Normalerweise ist es ein Gruß, der da kommt, aber Paulus wünscht diesen Segen oder betet diesen Segen schon fast. Er sagt an die Heiligen in Ephesus, Gnade sei mit euch. Paulus wünscht den Christen Gnade. Okay, das ist schon mal wichtig, sich zu merken. Gnade ist nicht eine Sache für Nichtchristen, die noch nicht bekehrt sind. Dann kommt die Gnade und dann brauchen wir die Gnade nicht mehr. Gib's doch selber zu, dass du das manchmal denkst. Ja, Gnade war mal und jetzt muss ich es irgendwie durchziehen. Als Christ bist du genauso heute und morgen und übermorgen und überübermorgen und überübermorgen und so weiter und so fort angewiesen auf die Gnade Gottes. Paulus wünscht den Christen in Ephesus Gnade. Warum? Weil sie es dringend brauchen. Also wir brauchen nicht nur Gottes Gnade in der Vergangenheit, wir brauchen auch Gottes Gnade in unserer Gegenwart und Zukunft. Also das Wort Gnade ist so ein Schlüsselwort im Epheserbrief. Auch dieses Wort kommt im Epheserbrief so häufig vor wie in keinem anderen Brief. Und es heißt so viel wie die liebevolle Zuwendung Gottes und die wohltätige Freundlichkeit Gottes. Ist das nicht ein schöner Inhalt? Das Wort Gnade, ich wiederhole es nochmal. Gnade heißt die liebevolle Zuwendung und wohltätige Freundlichkeit Gottes. Das ist, was Gott uns schon hat spüren lassen als Christen, und das ist, was Paulus uns wünscht für unser Leben als Christen, dass Gott uns liebevoll sich zuwende und dass Gott uns wohltätige Freundlichkeit zuteil werden lasse. Eine andere Definition vom Wort Gnade ist die sich herabbeugende Liebe Gottes. Sehr nah an Agape-Liebe dran, was wir schon angesprochen haben. Gnade ist die sich herabbeugende Liebe Gottes für uns. Thomas von Aquin, ein anderer Mensch, der schon lange tot ist, hat Folgendes gesagt. Und das passt sehr gut zu dieser Definition von Gnade. Der Mensch fiel, aber Gott stieg herab. Erbärmlich ist der Mensch im Sinne von hilfsbedürftig, aber voll Erbarmen kam Gott hernieder. Der Mensch fiel durch Stolz, Gott kam herab in Gnaden. Ist das nicht schön? Gott ist gekommen, um dir als gefallenen Mensch, um dir als verkorksten, mittelmäßigen Niemand einen Wert zu geben, eine Identität zu geben. Anstatt dich zu bestrafen, dir Gnade zu geben. Ich habe letztens mit meinen Söhnen, ihnen erzählt von einem Typen, von dem ich gehört habe. Und dieser Typ ist ein total fieser Typ. Der ist nämlich kein Freund von Jesus und der hasst die Freunde von Jesus. Und nicht nur, dass er diese Freunde von Jesus hasst, er verfolgt die auch und er liefert die ins Gefängnis aus, damit die gefoltert und getötet werden. Da habe ich meine Söhne gefragt, wenn ihr Gott wärt, was würdet ihr mit dem machen? Ich würde den töten. Meine Söhne. Ich habe mich gefreut, obwohl es theologisch nicht ganz okay ist. Und mein anderer Sohn hat noch gesagt, nee, ich würde nicht gleich töten, ich würde, und dann kam noch irgendwas ganz Fieses, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht. Und dann habe ich gefragt, und wisst ihr, was Gott mit dem gemacht hat? Der hat ihn gar nicht getötet. Der hat ihn zu einem Freund von ihm gemacht. Und dann hat er den geschickt zu den Leuten, die er vorher verfolgt hat. Und dann hat er ihn weitergeschickt zu den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und weil Gott diesen Typ nicht getötet hat, sondern ihm Gnade geschenkt hat, sitzen wir heute Abend auf dem Bett und erzählen über Jesus. Ansonsten würden wir wahrscheinlich noch auf dem Baum sitzen und Odin anbeten oder sonst irgendwas tun. Alles, was Paulus hier schreibt, kann er nur schreiben, weil Gott ihm gnädig war, weil er sich ihm zugewandt hat und weil er ihm seine Liebe geschenkt hat. Gott hat Paulus nicht getötet, Gott hat dich nicht getötet, Gott hat sich dir zugewandt. Dass Gott dir Gnade schenkt, heißt, dass er sich dir liebevoll zuwendet und dass er heute vorhat, sich dir liebevoll zuzuwenden. Dass Gott dir Gnade schenkt, heißt, du stehst in seiner Gunst, du bist ein Günstling Gottes und er ist für dich. Gott ist nicht gegen dich, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Gott ist für dich. Gott ist nicht mehr zornig über deine Sünde, wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hast. Er ist nicht mehr zornig, sondern er rechnet dir die Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Die Gnade ist der Ursprung deiner Identität und sie ist deine einzige Hoffnung für die Zukunft. Du brauchst Gottes Gnade jeden Tag. Deine Zukunft als Heiliger Gottes ist gesichert und in guten Händen bei Gott, weil Gott für dich ist. Judasbrief, nicht der, der Jesus verraten hat, der andere, der gute, Judas. Judas 24, da steht Folgendes. Gott hat die Macht, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, so dass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Da steht nicht, Jesse hat die Macht, Barbara hat die Macht, Lukas hat die Macht, so zu leben, dass er vor Gottes Thron treten kann ohne Fehler, sondern hier steht, Gott hat die Macht, dich zu bewahren vor jedem Fehltritt, so dass du vor Gott treten kannst und ihm begegnen kannst als dein wohlwollender Vater und nicht als dein Richter. Anderer Vers, der ziemlich cool ist, Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 28, da sagt Jesus Folgendes, ich gebe meinen Schafen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, das ist schon mal eine ziemlich gute Zeitangabe, wenn mal jemand mein Schaf ist, dann geht er nicht mehr verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. du bist ein Heiliger, eine Heilige. Du bist ein Kind Gottes und Gott stellt sich zu dir und sagt, in Jesus Christus, ich halte dich fest bis zum Ende. Ich kann dich bewahren davor, Fehltritte zu tun, so dass du bis zum Ende als Heiliger vor mir stehen kannst. Das ist sehr beruhigend, finde ich. Also mich beruhigt es ungemein. Also aus Gnade, durch Glauben in Christus versichert dir Gott, du bist mir heilig, ich werde dich bewahren, ich kann das. Ich kann das. Ein anderer Mensch, der noch nicht tot ist, aber irgendwann tot sein wird, hat Folgendes gesagt. Zu wissen, dass wir durch Gnade getragene Sünder sind, bewahrt uns vor einem hochmütigen, aufgeblasenen Selbstwertgefühl. Aber zu wissen, dass wir gleichzeitig Heilige in Christus sind, bewahrt uns vor einem schmerzerfüllten, geringen Selbstwertgefühl. Wahre Weisheit entsteht da, wo Gott sich zu erkennen gibt und wo Gott uns selbst zu erkennen gibt. Wir sind Sünder durch Gnade getragen und gleichzeitig sind wir Heilige für Gott und sind wir schon geheiligt und schon gerecht vor Gott. Und die Frage heute Morgen ist, worunter leidest du? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du leidest entweder unter hochmütigem, aufgeblasenem Selbstwertgefühl oder du leidest unter schmerzerfüllten, geringen Selbstwertgefühl. Und ich gebe eine gewisse Dunkelziffer für Leute, die genau dazwischen in der goldenen Mitte sind. Ich würde sagen 0,0001%, was ungefähr deinem großen Zeh entspricht. Was ist dein Problem heute Morgen? Stolz? Bist du ein notorischer Selbstrettungsprojektdurchführer? Hast du ein Problem mit Selbstgerechtigkeit? Ich schaffe das schon irgendwie. Wenn ich Gott nur zeige und beweise, was für ein Guter ich bin, dann wird alles okay sein. Ist das dein Problem? Oder genau das Gegenteil? Ist es vielleicht eher das Gefühl, nicht zu genügen, unbedeutend und wertlos zu sein? Ist das nicht Demut? Nein. Das ist Unwissenheit. Das ist die Gnade, nicht verstanden zu haben. Demut ist zu sagen, ich bin ein Sünder und ich nehme die Heiligkeit, die Gott mir zugesprochen hat, an. Und ich lebe entsprechend der Wahrheit, dass ich ein Heiliger für Gott bin. Ich möchte uns heute Morgen und in den nächsten Wochen einladen, weniger auf unsere Performance zu achten. Vielleicht achtest du besonders auf deine Performance, weil sie so schlecht ist. Oh Gott, ich schaffe es einfach nicht. Oder vielleicht achtest du auf deine Performance, weil sie so gut ist. Und du sagst, hey, guck mal Gott, was ich wieder hingekriegt habe. Einen Tag fasten. Gib mir bitte ein iPad. Ich möchte uns einladen, heute Morgen nicht auf unsere Performance zu gucken und mehr zu lernen, auf Gottes Gnade zu schauen. Ich möchte uns einladen, lasst uns weniger Gedanken darüber machen, wie wir Gott beeindrucken können, sondern lasst uns mehr ergreifen, dass Gott uns schon bedingungslos liebt. Lasst uns gemeinsam danach streben, Gottes Gnade als unverdientes Geschenk anzunehmen, damit wir Frieden empfangen können. Das ist, was er am Ende dieses Grußes schreibt. Ich lese es euch nochmal vor. Ich bin Paulus, nach Gottes Willen. An die Heiligen in Ephesus, also ihr seid heilig, und Gläubigen, ihr seid heilig, weil ihr an Christus Jesus glaubt, Gnade sei mit euch und Friede. Du bist heilig aus Gnade, deshalb kannst du Friede erleben. Ich sage es nochmal, du bist heilig aus Gnade, deshalb kannst du Friede erleben. Zum Abschluss ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Eine Frau, die namentlich nicht weiter genannt werden möchte, hat gestern versucht, mir ein arabisches Gericht zu kochen. Und in der Regel kann diese anonyme Frau sehr gut kochen, aber gestern ging alles schief. Ja, ich habe Predigt geschrieben im Wohnzimmer und ich hörte ständig Geräusche aus der Küche, die nicht sehr verheißungsvoll im positiven Sinne waren. Okay? Das Auberginenmus wurde von der Köchin als eine Katastrophe bezeichnet und die Falafel, die lösten sich so langsam aber sicher im kochenden Öl auf. Ich habe mir gedacht, ich esse es, egal. Aber dann hat diese anonyme Frau angefangen, mit dem Kochlöffel diese Dinger zu verstampfen, sodass keiner mehr sie überhaupt versuchen kann zu essen. Okay, außer ich hätte das Öl getrunken, aber es wäre mir zu heftig gewesen. Und diese anonyme Frau, die war total frustriert. Die hat sowas gesagt wie, Schatz, ich wollte dir was Gutes tun, du schreibst hier Predigt und Ich wollte dir echt dienen, wollte was kochen für dich, was richtig toll ist. Und am Ende ist nur Murks rausgekommen. Aber wisst ihr was? Die Kochperformance meiner Frau... Nein. Wir haben eine Köchin, die ist Asiatin, die heißt meiner Frau. Die Kochperformance dieser nicht näher genannten Person, die war gestern vielleicht nicht so gut. Ich liebe dich. Aber unabhängig von der Kochperformance liebe ich sie trotzdem. Okay? Übrigens, damals zu Zeiten Jesu gab es Diskussionen darüber, ob ein schlechtes Gericht schon ein zulässiger Grund ist für eine Scheidung. Tatsächlich gab es nicht die Diskussion, sondern es war normal gang und gäbe, dass man das so gemacht hat. Essen verbrannt, tschüss. Aber die Kochperformance der nicht genannten Köchin hat nichts an meiner Liebe für sie geändert. Okay? Vielleicht sogar noch durch das Mitleid noch ein bisschen erhöht. Vielleicht hat sie mich nicht, ganz sicher hat sie mich nicht mit ihrem arabischen Gericht beeindrucken können. Aber sie ist trotzdem der wertvollste Mensch, den ich kenne und den ich in meinem Leben habe. Und es ändert nichts daran, dass sie dieses Essen verhunzt hat. Wir sind immer noch verheiratet. Und kein Küchengemetzel kann daran etwas rütteln. So ist es. Kein vermurkstes Essen kann etwas daran hindern, dass ich, obwohl meine Frau nicht die perfekte Köchin ist, trotzdem sie liebe und mich für sie entschieden habe und bis am Ende die Küche meiner Frau genießen werde. Und mit dir und Gott ist es genauso. Deine Performance, die mag mal nicht so gut sein, vielleicht ist sie durchgehend schlecht und Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Sicher beeindruckst du Gott mit nichts, was du tust. Gott ist heilig, perfekt, er hat das Universum geschaffen. Was ist das deutsche Wort für foolish? Es ist eine Torheit, diesen Gott beeindrucken zu wollen. Wenn du Gott nicht beeindrucken kannst, entspann dich, Gott liebt dich, er kennt dich und er liebt dich so, wie du bist. Du kannst Frieden erleben, weil du deine Identität von deinem gnädigen Gott empfangen hast. Wir werden nächste Woche noch mehr darüber hören, wie das funktioniert, was Paulus sagt über das Empfangen der Identität. Ich möchte die Predigt beenden mit einer kleinen Variante des Bibelverses. An die Heiligen in Mannheim, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten.